Der grüne Mann. Ein junger Mann in Knickerbockern mit einem eifrigen, lebhaften Gesicht spielte auf dem Platz, der parallel zu den Sandstränden und der See lag, die im Dämmerlicht alle ins Graue gerieten, Golf gegen sich selbst. Er schlug den Ball nicht unbekümmert vor sich her, sondern übte vielmehr in einer Art mikroskopischen Zorns ganz besondere Schläge, wie ein adretter und ordentlicher Wirbelwind. Er hatte schon manches Spiel schnell erlernt, doch hatte er eine Neigung, sie ein bisschen schneller zu erlernen, als man sie erlernen kann. Er war gewissermaßen vorbestimmt, ein Opfer so bemerkenswerter Aufforderungen zu werden, dank deren ein Mann Geigenspielen in 6 Lektionen lernen oder sich eine vollkommene Aussprache des Französischen per Fernkurs aneignen kann. Er lebte in der windigen Atmosphäre solcher hoffnungsvollen Anzeigen und Abenteuer. Er war zurzeit Privatsekretär von Admiral Sir Michael Craven, dem das große Haus hinter dem Park gehörte, der bis an den Golfplatz reichte. Er war ehrgeizig und hatte nicht die Absicht, für immer und ewig irgendjemandes Privatsekretär zu bleiben. Aber er war auch vernünftig, und er wusste, dass der beste Weg dazu, kein Sekretär mehr sein zu müssen, der war, ein guter Sekretär zu sein. Folglich war er ein sehr guter Sekretär und behandelte die ständig wachsenden Rückstände der Korrespondenz des Admirals mit der gleichen schnellen zentripetalen Konzentration, die er dem Golfball widmete. Er hatte gegenwärtig allein und nach eigenem Gutdünken mit der Korrespondenz zu kämpfen, denn der Admiral war seit 6 Monaten auf seinem Schiff und wurde, obwohl jetzt auf der Rückreise, noch auf Stunden oder vielleicht auch auf Tage hinaus nicht erwartet. Mit athletischem Schritt erstieg der junge Mann, dessen Name Harold Harker war, den Gipfel jener Rasenböschung, die den Golfplatz begrenzte, und als er über die Sanddünen hinaus auf die See blickte, bot sich ihm ein seltsamer Anblick. Er sah es nicht sehr deutlich, denn die Dämmerung dunkelte von Minute zu Minute unter den stürmischen Wolken, aber ihm erschien es in einer Art momentaner Sinnestäuschung, wie ein Traum aus längst vergangenen Tagen oder ein Drama, das Geister aus einem anderen Zeitalter der Geschichte aufführten. Die letzten Strahlen des Sonnenuntergangs lagen als lange Bänder aus Kupfer und Gold über dem letzten dunklen Streifen der See, die eher schwarz als blau erschien. Doch schwarzer noch hoben sich vor diesem Glanz im Westen, wie Figuren in einer Schattenpantomime, die Umrisse zweier dahinschreitender Männer mit Dreispitz und Degen ab, als ob sie gerade von einem der hölzernen Schiffe Nelsons an Land gegangen seien. Es war keineswegs jene Art von Halluzinationen, die Mr. Harker natürlich überkommen hätten, wäre er für Halluzinationen empfänglich gewesen. Er gehörte zu jener Art, die gleichzeitig oberflächlich und wissenschaftlich ist und würde sich eher Flugschiffe der Zukunft als Kampfschiffe der Vergangenheit ertagt träumen. Er kam deshalb vernünftigerweise zu dem Schluss, dass sogar ein Zukunftsgläubiger seinen Augen trauen kann. Seine Sinnestäuschung währte nicht länger als einen Augenblick. Auf den zweiten Blick war das, was er sah, zwar ungewöhnlich, aber nicht unglaublich. Die beiden Männer, die da hintereinander über den Sand schritten, der eine etwa 15 Meter hinter dem anderen, waren gewöhnliche, moderne Marineoffiziere. Jedoch Marineoffiziere, die jene reichlich extravagante Gala-Uniform trugen, die Marineoffiziere niemals tragen, wenn sie es irgendwie vermeiden können. Nur zu großen zeremoniellen Anlässen wie einem Besuch des königlichen Hauses. An dem Mann, der voraufschritt und der sich des hinter ihm schreitenden Mannes kaum bewusst zu sein schien, erkannte Harker sofort die Hakennase und den Spitzbart seines Arbeitgebers, des Admirals. Den anderen Mann, der in seinen Spuren folgte, kannte er nicht. Aber er wusste einiges über die Umstände des zeremoniellen Anlasses. Er wusste, dass des Admirals Schiff, wenn es im nahegelegenen Hafen vor Anker ging, offiziell von einer hochgestellten Persönlichkeit besucht werden sollte. Was einerseits völlig ausreichte zu erklären, warum die Offiziere in Gala-Uniform waren. Aber er kannte auch die Offiziere oder auf jeden Fall den Admiral. Und was den Admiral bewogen haben mochte, in diesem Aufzug an Land zu gehen, obwohl man darauf schwören konnte, dass er sich 5 Minuten Zeit nehmen würde, um in Zivil oder wenigstens in seine normale Uniform zu steigen, war mehr, als sein Sekretär sich vorzustellen vermochte. Irgendwie erschien es als das Allerletzte, was er tun würde. Und es sollte auch noch für viele Wochen eines der größten Mysterien dieser mysteriösen Angelegenheit bleiben. Jedenfalls gemahnten die Umrisse dieser fantastischen Hofuniformen vor der leeren Landschaft, von der dunklen See und dem dunklen Sand gestreift, suggestiv an eine komische Oper und erinnerten den Beobachter an Pinafore.